Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
Welcome to the Shock 2 Podcast. Your program for video games, comic books, movies, and much more.
Hallo, willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcast und ich freue mich sehr, jetzt ist er endlich in der Leitung. Ich glaube, ich habe ihn vor mehreren Wochen schon angekündigt, dass er wieder ein Comeback im Shock 2 Podcast feiern wird. Dann gab es einige Dinge, die dazwischen liefen, Krankheiten, verschobene Termine und vieles, vieles mehr, aber jetzt ist er da. Hallo Konstantinos.
Ja, moin moin, Entschuldigung, ich bin typisch griechisch zu spät dran, aber ich war wirklich sehr, sehr krank. Also ich lag eine Woche komplett flach.
Ich wollte es jetzt gar nicht so in deine Richtung schieben, sondern dazwischen war es bei mir so, dass einfach so viele Termine dazwischen kamen. Ja. Aber das Gute ist, wir haben ein Thema, das noch immer super aktuell ist. Ja. Wer auf der Shock 2 Webseite war, der hat ja gesehen, der Konstantinos war für uns Man in Action in Berlin auf einem Nintendo-Event. Da ging es um Everybody Want to Switch und auch um das neue Pikmin, um das wir heute reden werden. Ja, du konntest das Spiel dann schon spielen auf dem Event. Wir werden heute das Spiel ein bisschen auseinandernehmen. Ich habe es gereviewt, sprich, ich habe es eigentlich auch durchgespielt und kann dann auch alles erzählen, was sonst noch Wissenswertes ist. Wir werden aber vorher auch ein bisschen in die Historie gehen, rund um Pikmin anschauen, wie ist das eigentlich entstanden, was hat es für Spin-Offs gegeben und was ist das Besondere wirklich an Pikmin 4. Lass uns aber trotzdem kurz ein bisschen über dich reden. Du bist eh nicht so oft mehr im Podcast, die Leute interessiert, aber natürlich, was du so machst, wenn du nicht auf Nintendo-Events unterwegs bist. Ja. Wir wissen ja, du übersetzt Spiele. Ja, gibt es da wieder was du verraten kannst, wo man Texte von dir lesen kann? Ich weiß, manche Sachen sind ja immer unter Embargo, wo du gerade arbeitest, klarerweise, aber manche Sachen kannst du ja dann immer schon erzählen, wenn es zumindest veröffentlicht ist.
Richtig. Also, was ich mal wieder erzählen kann, was wahrscheinlich schon ziemlich langweilig zu hören ist, aber Lost Ark, das ist ja dieses koreanische MMORPG, was super erfolgreich ist und von Amazon in den Westen gebracht wird. Und es ist halt ein MMORPG, das heißt, es gibt immer wieder neuen Content, neue Milestones und da sind wir wieder.
Ein super Job, oder?
Es ist ein super Job. Die Frage ist natürlich immer, was ist denn genau der neue Content? Ich kann es dir gerne so verraten, so aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern. Es gibt spaßigere Dinge, als irgendwelche Klamotten-Outfits zu übersetzen. Besonders wenn die Koreaner sich da sonst irgendwas Schönes ausdenken auf Koreanisch oder meinetwegen auf Englisch und dann sitzt du da und denkst, okay, wie willst du jetzt, keine Ahnung, wie Blütenzeit, Frühlingsevent, Jubiläumsangebot, Jacke übersetzen. Ne? Und das soll halt irgendwie ein Wort sein. Es gibt natürlich auch noch irgendwie Zeichenbegrenzung. Es darf ja nicht zu lang sein. Da sitzt du halt und denkst, okay, was machst du mit deinem Leben eigentlich?
Heißt das nicht nur, dass das in dem Fall eigentlich gar keine akkurate Übersetzung sein muss oder darf, sondern dass du eigentlich da voll in die Kreativität reingehst und einfach Dinge erfindest?
Also bei manchen Dingen, klar. Ne? Also sowas wie Begleiter, nennen wir die Pets, Begleiternamen, ne? Das sind ja auch Fantasienamen. Sowas wie Mooney oder so, keine Ahnung. Da kannst du natürlich, da sagst du Mondchen oder sonst irgendwas. Also manches davon ist natürlich nicht super akkurat. Das ist ja auch nicht die Bedienungsanleitung irgendwie einer Rakete. Es ist ein MMORPG. Und gerade bei den Quests, wenn es da um die Diskussion oder Dialoge geht, da kann man natürlich auch so ein bisschen kreative Schaffen mit reinnehmen. Was natürlich am spannendsten ist.
Ja. Jetzt bist du jemand, der ja auch im Internet unterwegs ist. Gab es da schon mal, muss jetzt nicht bei dem Spiel sein, bei irgendeinem Spiel, wir brauchen jetzt auch gleich den Namen nennen, aber gab es da schon mal Kritik an deinen Übersetzungen? Weil man denkt sich ja manchmal auch bei Pokémon-Namen, ja, man kennt das Original und dann kommt das deutsche Name her oder wir wollen jetzt gar nicht anfangen über Disney-Filme, über Titeln von Disney-Filmen, die manchmal sehr fantastisch übersetzt werden, um es positiv auszudrücken. Gab es das schon mal so, wo du dann auf Twitter gesehen hast, da beschwert sich wer über die Übersetzung und dann lieber wegklicken schnell?
Also ich bin ja nicht mehr auf Twitter, von daher, es könnte sein, dass
ist,
da irgendwie...
Ist das der Grund?
Es gibt bestimmt so einen Twitter-Account, Konstantinos Übersetzungshater, x534 oder sowas. Also die Sache ist ja die, gerade an so großen Spielen wie The Lost Ark, da arbeiten ja wirklich sehr viele Übersetzer dran. Das heißt...
Ich weiß nicht genau.
Ich kann immer sagen, ich weiß nicht. Also ich mache Dialoge, nein, ich mache nur UI-Texte. Ne? Also das speziell nicht. Es gab tatsächlich so einen Witz, den ich eingebaut habe bei einer Übersetzung eines Videospiels. Ich sag nur so viel, es kommen Superhelden drin vor. Das Spiel ist noch nicht erschienen. Und wenn das durchgeht, das weiß man ja als Übersetzer auch nicht vorher. Ne? Es gibt natürlich noch QA-Schritte dazwischen. Wenn das durchgeht und das auftaucht im Internet, da bin ich über die Reaktion gespannt, falls es überhaupt zu diesem Punkt kommt. Ne? Aber dieser persönliche Bezug dazu, gerade wenn man auch mit großen Agenturen arbeitet, wie es bei diesen großen Titeln halt der Fall ist, ist da, es ist sehr schwer, dieses 1:1 zu bekommen. Denn das, was du erwähnst, diese Kritik im Internet, die bekommen meistens so Boutique-Übersetzer. Das sind wirklich so kleinere Studios, die machen, dann arbeiten halt wirklich so 5 Leute im selben Team, auch meistens im selben Raum, an dem einen Spiel. Ein gutes Beispiel dafür ist 8-4-Play. Die sitzen in Japan. Und die haben zum Beispiel Nier Automata oder Fire Emblem, das erste 3DS Fire Emblem übersetzt. Und wenn man da Kritik hat an Übersetzung, dann weiß man ganz genau, es sind genau diese Leute. Aber natürlich weiß niemand, jetzt der Lost Ark spielt, ja, dieser Konstantinos, ne? Der hat hier, keine Ahnung, wie Yokai in Geister übersetzt. Das geht ja mal gar nicht. Das ist nicht der Fall.
Ne? Nein, das habe ich gar nicht gemeint, dass jemand sich direkt bei dir beschwert hat, sondern dass du halt zufällig mitbekommst, dass jemand über deine Übersetzungen diskutiert.
Natürlich ist es ja so bei Übersetzungen, um jetzt noch ein bisschen so ein anderes Fass aufzumachen, viele Leute, die gut Englisch können, die spielen ja nicht auf Deutsch. Also selbst wenn ihre Muttersprache Deutsch ist, und ich kann es auch nachvollziehen, ist auch vollkommen legitim und so. Unser Job ist es halt, Spiele zugänglich zu machen für Leute, die halt kein so gutes Englisch drauf haben. Und wenn jetzt jemand daherkommt und sagt, ja, aber das Englische oder das Koreanische meinetwegen ist eigentlich das und das wäre die viel bessere Übersetzung. Zuallererst, man sieht gar nicht, wenn man das Spiel nur spielt, was dahinter steckt. Das ist, die Erfahrung habe ich auch gemacht, ne? Ich habe früher auch gedacht, warum benutzen sie dieses Wort für meinetwegen Attack anstatt dieses Wort, das ja viel besser passt, ne? Es gibt halt so ein paar Hürden und ein paar Probleme bei der Übersetzung, die sind nicht so offensichtlich. Und eins davon, darüber haben wir auch schon gesprochen, ist, dass der Kontext oft fehlt. Oder dass, wenn man die Entwickler mal eine Frage stellt, dass die einfach eine falsche Antwort geben oder dass sie die Antwort gar nicht verstanden haben. Also so Lost in Translation gibt es auch während der Translation. Und daher gibt es so viele technische Probleme, die...
Früher war es ja auch so, dass einfach der Platz oft nicht da war dann für längere... Ein japanisches Zeichen und plötzlich musst du dann 3-4 Wörter in den gleichen Platz unterbringen auf einer... Ja, aber damals waren es halt 8-Bit und 16-Bit Grafiken. Ja. Ja. Heute... kann er scrollen, wenn er will. Ne?
Also früher, deswegen gab es früher diese Übersetzung von irgendwie das sind halt, ja, die Zeichen haben dafür nicht gereicht. Heutzutage, wenn man mobile arbeitet, ich habe auch ein paar Mobile-Games gemacht, da gibt es auch Zeichenbegrenzung. Und da hast du halt so einen chinesischen Entwickler, der natürlich keine Ahnung hat von der deutschen Sprache und du versuchst ihm zu erklären, dass dieser eine kurze Satz, den die Entwickler von Chinesisch auf Englisch übersetzt haben, den kann man auf Deutsch halt nicht machen. Du kannst auf Deutsch nicht irgendwie ein Wort, das aus 10 Zeichen besteht, 1:1 ins Deutsche übersetzen. Das geht einfach nicht. Ne? Und da ist immer so ein bisschen Hickhack hin und her. Und gleichzeitig sind natürlich die Deadlines da am Nacken. Das muss ja alles super schnell gehen und das muss ja noch durch QA dann laufen. Also alles super spannend. Es bleibt spannend. Und ja, neben Lost Ark noch ein paar Dinge, über die ich nicht reden kann. Aber ja, also ich hab ordentlich zu tun. Ich sag's mal so.
Sehr fein. Das freut mich natürlich. Dann lass uns über Pikmin reden. Lass uns über Pikmin reden. Die Serie hat ja schon vor einiger Zeit das 20. Jubiläum gefeiert. 2001 war es in Japan soweit, dass das erste Pikmin erschienen ist. Wenn man Miyamoto nach seinen Ambitionen und seinen Inspirationen fragt, wie er das sich damals überlegt hat, das ist eh bekannt, redet er dann sehr schnell über seinen eigenen Garten, über Gartenarbeit und über Ameisenkolonien, die er da beobachtet hat, anscheinend über Stunden, was man halt so macht als Super Mario-Erfinder. Aber natürlich kommt man auch ziemlich schnell zur Konzeptdemo Super Mario 128. Ja, wer da danach googelt oder auf YouTube schaut, wird da ein kleines Filmchen finden. Das wurde erstmals auf der Space World im Jahr 2000 gezeigt und paar Wochen später dann auch noch auf der ETCS, jetzt damals noch gegeben in London, das war die größte britische Videospielmesse. Ja, und da hat man 128 Super Marios gesehen, die da gewuselt sind über den Bildschirm. Und das Besondere, wenn man da genau hingeschaut hat, dann haben die miteinander interagiert. Die haben ja sich auf die Schultern genommen, haben über Blöcke sind sie gesprungen. Also sprich, jeder hat für sich mit der Umgebung interagiert. Und das war schon sehr beeindruckend damals. Das war eine Demo halt für den GameCube, der dann eben ein Jahr später erschienen ist. Und aus dem und aus dieser Garten-Metapher ist dann irgendwann Pikmin entstanden. Und ich finde Pikmin bis heute sehr, sehr spannend, wenn man sich anschaut, was da alles dahinter steckt. Wir haben eh schon öfter gesprochen, wir zwei, dass man immer verlangt, ja, Nintendo muss was Neues machen, muss was Neues machen. Und wenn man dann schaut, was haben sie in den letzten 20 Jahren so fabriziert, dann kommt man zu Pikmin und kommt noch zu Splatoon und ein, zwei anderen Sachen wie ARMS, die halt weniger erfolgreich waren, aber das waren eigentlich die zwei letzten großen Franchise, sicher mehr als manche andere Hersteller machen, die dann Pikmin bleiben, sage ich mal, und weiterentwickelt werden, aber ja, es ist auch schon wieder über 20 Jahre her, dass Pikmin 1 damals auf dem GameCube erschienen ist. Und warum ich das überhaupt spannend finde, ist, anders als ein Super Mario oder ein Mario Kart, ist das nicht ein neueres Genre, was Nintendo definiert hat oder zumindest stark weiterentwickelt hat, ja? Wie 2D-Jump'n'Run, 3D-Jump'n'Run, Funracer und ein paar andere mehr, sondern hier hat man sich eigentlich ein Genre genommen, was damals doch erfolgreich war mit Echtzeitstrategie, wo ein StarCraft, ein WarCraft, ein Command & Conquer den Markt eigentlich beherrscht hat und hat aber ja dann was komplett Eigenes draus gemacht. Also natürlich, wenn man es runterbricht und kratzt und wühlt, ja, kommt man natürlich zu diesem Urspielprinzip natürlich wieder. Aber wenn man sich das Spiel selbst anschaut, kann man jetzt nicht so viele Verbindungen eigentlich zu Command & Conquer ziehen. Weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, was ich spannend finde an der Geschichte ist, dass Pikmin schon sehr viele Teile hat in der Serie und es gibt ja auch noch ein paar Spin-offs. Wenn man sich aber die Verkaufszahlen anschaut, fragt man sich eigentlich, warum ist das eigentlich so der Fall? Ne? Denn Pikmin hat bei aller Liebe nicht die Verkaufszahlen eines Mario Karts erreicht oder eines 2D-Marios.
Aber gut, aber was erreicht die Verkaufszahlen eines Mario Karts im Moment?
Aber du weißt, was ich meine. Ich meine, Zelda war ja auch vor Breath of the Wild schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, was Verkaufszahlen anging. Aber Pikmin war nie so erfolgreich wie eines dieser großen Nintendo-Franchises. Und doch ist Pikmin eigentlich überall. Ne? Pikmin ist natürlich in Smash Brothers. Pikmin war in Nintendo Land für die Wii U damals. Pikmin hat, falls ich noch daran erinnere, dass die Kurzfilme, die ersten Kurzfilme Nintendos waren ja Pikmin-Kurzfilme. Also hat Nintendo zum
Ersten. Sind auch jetzt noch abrufbar und kann ich empfehlen. Sind noch immer witzig anzusehen.
Sind immer noch abrufbar und das waren auch wirklich so Herzenskinder Miyamotos. Generell.
Und ich glaube, das ist auch die Antwort auf deine Frage, oder?
Richtig, ne? Also bei Nintendo selber, ich kann das, ohne jetzt selbst bei Nintendo zu arbeiten, es gibt Leute bei Nintendo, die sich dieselbe Frage stellen, die wir uns gerade gestellt haben. Und diese Person, ne, wenn sie diese Frage tatsächlich stellen sollte in einem Meeting, würden die Leute einfach so ein Bild von Miyamoto googeln, auf die Leinwand irgendwie projizieren und sagen, so, das ist deine Antwort. Ja, jetzt hör auf zu fragen. Miyamoto will das machen, also macht er das auch. Er ist das größte Genie unserer Zeit. Er kann machen, was er möchte. Und deswegen haben wir so viel Pikmin halt immer noch. Ne?
Und das ist ja gut, ja, weil auch wenn die Verkaufszahlen, ich meine, sind wir ganz ehrlich, es gibt ja Verkaufszahlen und Verkaufszahlen. Wenn man sich dann anschaut, es geht ja trotzdem in die Millionen, was da an Pikmin-Spielen verkauft wird. Sprich, jeder andere Publisher wird sagen, oh, warum gibt es da erst 4 Teile? Ja, das ist,
Activision schaut sich das an, warum habt ihr nicht jedes Jahr ein Pikmin rausgebracht?
Ja, und warum gibt es so wenig Amiibos dafür? Ja? Der Punkt ist einfach, so wie du sagst, man muss halt mit Nintendo-Relation setzen. Ja? Animal Crossing, Mario Kart, das sind halt Seller. Da gibt es ganz, ganz wenige andere Spiele, die da mitspielen, wie ein GTA oder so. Aber sonst, da wird die Luft dann sehr, sehr schnell sehr, sehr dünn, wenn man sich anschaut, wo andere Publisher mitspielen. Und da ist es schwer, da ein Franchise zu etablieren, was da mitspielen kann. Aber trotzdem, ja, auch wie sich's weiterentwickelt wird, da reden wir heute dann eh noch ein bisschen drüber, ja, ist das eine absolut spannende Geschichte. Vor allem eben 2001, 2002, je nachdem Europa, Japan, kam der erste Teil. 2004 kam der zweite Teil. Dann fast 10 Jahre, 2013 kam der dritte Teil. Ja, also wie gesagt, ist dann auf der Wii U erst erschienen. Und 2015 hat Miyamoto zum ersten Mal gesagt, der vierte Teil ist eigentlich ziemlich fertig, der wird bald erscheinen.
Da ist meine Frage jetzt an dich. Glaubst du, er hat gelogen? Ich glaube, er hat einfach gelogen. Ich kaufe ihm nicht ab, dass das Spiel 8 Jahre lang fertig war oder so und in der Schublade rumlag. Ich glaube, er hat es einfach angekündigt, weil er es ankündigen wollte.
Du weißt, um ein bisschen Druck aufzubauen auf die Hilfe. Okay, da kann man natürlich drüber diskutieren. Ist ein gutes Argument. Ja, ich hätte gesagt, er hat nicht gelogen, aber er hat sich verschätzt, wo das Spiel gerade ist und auf welcher Plattform es dann erscheinen soll. Das darf man nicht vergessen. Ja, ich kann natürlich sagen, ja, dass er einfach gesagt hat, ich will ein Big Min machen. Nein, ja, gut, dann kündige ich es halt in einem Interview an mit Eurogamer oder wer das war damals. Ja, und dann seitdem brennt das Internet und immer wieder wird er danach gefragt. Und ich glaube, irgendwann ist ihm dann selber, glaube ich, auch schon lästig worden, weil natürlich nach wieder fast 10 Jahren muss er dann, aber egal, irgendwann kam er dann da mit dem T-Shirt und es wurde dann wirklich angekündigt. Und es ist gut. Ich finde, es ist auch gut, dass es jetzt erst für die Switch erscheint, ja, vor allem, wenn man sich den Sprung ansieht, ja. Nein, Big Min 4 ist keine Revolution, nein, aber Big Min 4 ist für mich der größte Sprung seit Teil 1. Ja, also kein Sprung, auch nicht Teil 2 auf 3, wo viele Neuerungen reinkamen, aber auch viele Sachen wieder weggefallen sind, die ich eigentlich fast vermisst habe, ja, wie diese ganzen Dungeons und so, die im zweiten Teil drinnen sind. Das ist im 4er wieder drinnen, plus einige Neuerungen, die das Spiel für mich ganz klar auf eine neue Ebene heben. Du hast eh schon angesprochen, was es natürlich noch dazwischen gab. Ja, eben Big Min ist überall, ja, klar, aber Big Min gab es dazwischen auch immer wieder, denn auch weil eben 10 Jahre zwischen den Teilen waren, es gab dann New Play Control Big Min 1 und 2 im Jahr 2008 und im Jahr 2009 für die Wii, was wirklich cool war, denn wir haben ja schon gesagt, die Grundidee, Echtzeitstrategie spielt, die spielt man natürlich meistens mit Maus und Tastatur, aber durch dieses New Play mit dem Point-Controller, also sprich mit der Wii-Mode, das war für mich deutlich eingängiger dann noch als mit dem GameCube-Controller, wo ich es auch gut fand. Was auch spannend war, war 2017, Hey Big Min, ein 2D-Jump'n'Run für den 3DS, was charmant war, aber nur wenig mit der eigentlichen Serie zu tun hatte. Ich weiß nicht, wie du das damals aufgenommen hast, aber das war ein Spiel, wo auch, glaube ich, einfach die Franchise nochmal hervorgehoben wurde. Ne?
Ja, natürlich kein richtiger Anführungsstrichen Pigmentteil, wurde dann auch nicht fortgeführt, glaube ich. Aber das war sowieso so eine komische Zeit teilweise. Da hat Nintendo wirklich aus den eigenen Franchise. Chibi Robo hat ja auch so ein 2D-Jump'n'Run auf dem 3DS bekommen, so als letztes.
Ich finde, es waren beides Jump'n'Runs, die deutlich besser sind als viele andere 2D-Jump'n'Runs. Aber klar, kein Super Mario, kein Yoshi, kein Kirby. Ich meine, sonst hätte man wahrscheinlich noch 10 Kirbys mehr gehabt. Das habe ich vergessen.
Ja,
irgendwann müssen sie andere Jump'n'Runs auch machen. Und 2D-Jump'n'Runs funktionieren halt, gerade bei jüngeren Spielern, noch immer grandios. Ja, und die Big Min sind niedlich, also das hat schon eine Berechtigung gehabt. Was natürlich nicht fehlen darf, vor allem nach dem Erfolg von Pokémon Go, war ein Augmented Reality Spiel für Mobile mit den Big Mins. Ja, genannt Big Min Bloom, ist 2021 erschienen, ist noch immer am Laufen. Ich habe jetzt dieser Tage jetzt im Zuge der Veröffentlichung von Big Min 4 ein großes Update mit neuen Inhalten. Soweit ich weiß, du hattest ja eine Zeit lang, da hast du ordentlich ausprobiert, ein bisschen hereingekippt. Wie sieht's da aus? Ja, kannst du ein bisschen was erzählen, was Big Min Bloom ausmacht und wo sich Big Min Bloom auch gegenüber anderen Spielen unterscheidet?
Ja, das war ja so ein bisschen die Nachzeit des Summers of Pokémon Go, wie das so schon damals hieß, 2016, als die Welt noch in Ordnung schien, in Anführungsstrichen.
Ja, wo wirklich Tageszeitungen 2 Monate lang über Pokémon Go berichtet haben.
Und das war so eine schöne Zeit.
Ja, also wo sind die Pandemien, ja, die Kriege in Nachbarländern?
Ja, dass da einfach Leute da in, keine Ahnung, so Dutzende Leute auf dem Times Square rumlaufen, um einen Tauboga zu fangen oder so, ne? Im Nachhinein war das schon eine sehr coole Zeit, ja.
Die gute alte Zeit.
Also Pikmin Bloom ist eine Art Pikmin Go. Stell dir Pokémon Go vor, ohne das Kämpfen. Als ich das damals noch gespielt habe, ein bisschen nach dem Launch. Also das war ein sehr friedliebiges Pokémon Go quasi, mit dem Pikmin natürlich. Und der größte Teil dieses Spiels war es tatsächlich einfach spazieren zu gehen, damit aus diesen Samen halt Pikmin werden, damit man so einen Garten sammelt. Aber damals, als ich das gespielt habe, tatsächlich gab es so ein paar technische Fehler, die haben sie danach rausgepatcht. Aber da war so ein bisschen auch die Luft auch gleich am Anfang wieder raus bei Pikmin Bloom. Also Nintendo und Mobile, darüber haben wir auch schon sehr oft geredet. Und wenn wir uns bedenken, was für Franchise so Nintendo alles hatten, also es gibt kein Zelda Mobile Game, aber es gibt ein Pikmin Mobile Game und das läuft auch immer noch, denn damals, als ich auf dem Event war mit Nintendo, da gab es ja auch mal so Goodie Bags und eins davon waren tatsächlich hier Blumensamen mit Werbung zu Pikmin Bloom hinten drauf. Also Nintendo steckt da immer noch Geld rein ins Spiel mit DNA und wie du gerade gesagt hast, es gab auch ein neues Update, also vielleicht wäre es da mal interessant, mal wieder reinzuschauen. Pokémon Go habe ich schon seit Jahren nicht mehr gespielt, aber ja.
Schöne Grüße an Fabian Döhler, der noch immer weltweit unterwegs ist und immer schaut, welche Pokémon sind gerade wo zu haben.
Das ist ja ein cooles Hobby, ne? Wenn man da nicht zu viel Geld reinkippt und sowas und das nicht übertreibt, in Anführungsstrichen, ist es ja eigentlich auch ein ganz cooles Hobby, weil diese ganzen Spiele sind ja, die meisten davon sind ja gekommen und gegangen, ne? Also Harry Potter Go müssen wir uns nicht drüber unterhalten.
Und also Witcher, vom gleichen Hersteller, genau.
Ja, Witcher ist ja auch nichts, aus Witcher wurde auch im Endeffekt nichts. Es gab noch ein paar andere Versuche.
Ja, es gab wirklich viele. Ghostbuster ist zum Beispiel zweimal gescheitert schon. Und wenn man Geister fangen, ist doch, was gibt's Cooleres, wenn man es vermisst? Das war, vor allem das erste, das zweite habe ich, glaube ich, gar nicht probiert. So. Ja, aber jetzt ein neues Pikmin 4. Am 21. Juli war es soweit. Ich habe schon angesprochen, für mich ein großer Sprung, keine Revolution, aber mit der Ausnahme vom Multiplayer, den muss ich ein bisschen zur Seite schieben mal, finde ich es für mich einfach das perfekte Pikmin derzeit. Ja, der eine oder andere sagt, boah, es ist jetzt zu leicht. Ja, aber gerade im Spiel so nach 7-8 Stunden, finde ich, wird es dann ordentlich knackig. Gerade wenn es dann in die Richtung in diesen Dungeons unter Anführungszeichen geht, also wenn es in die Unterwelt geht. Für alle, die Pikmins gar nichts sagen, also wenn alle, die da irgendwie komplett unterm Stein waren und sagen, was ist Pikmins? Es geht um einen Weltraumfahrer oder eine Weltraumfahrerin diesmal auch. Also ihr habt diesmal zum ersten Mal auch die Möglichkeit, euch einen eigenen Charakter zu erstellen, der auf eine Rettungsmission geschickt wird, denn Captain Olimar, ja, also sprich der Urheld der Serie, ist verschollen. Daraufhin ist man aber nicht zu euch gegangen, also ihr seid eigentlich dritte Wahl, sondern hat eine Gruppe von Helden losgeschickt, um ihn wieder in die Heimat zu bringen. Die sind abgestürzt. Auch wieder auf dem Planeten, wo Olimar auch schon abgestürzt ist. Und dann hat man sich entschieden, man geht zu euch. Und ihr stellt im ersten Schritt einen eigenen Helden oder eine Heldin und kommt auf diesen Planeten, der im Großen und Ganzen die Erde ist. Ja, sprich, ihr seid im Garten am Anfang unterwegs, wie so oft in der Serie. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, später am Strand zu sein. Ihr geht in ein Wohnzimmer hinein. Ihr seht keine Menschen, aber halt diverse Tiere, meistens fantastische Tiere. Es gibt auch welche, die es schon auch am Planeten Erde gibt. Ja. Wo man auch merkt, dass es der Planeten Erde ist, ja, ihr findet nämlich manchmal Schätze. Und Schätze, die wirklich, da schlägt unser Nintendo Retro-Herz natürlich höher, oftmals ja wirklich auch Retro-Schätze sind, zum Beispiel N64-Module gibt es auszugraben. Oder ihr findet einen Game Boy Advance SP und ähnliche Dinge. Also man kann wieder jede Menge Retro-Sachen finden und das als Schatz dann in seine Sammlung, in seine Virtual-Schatz-Sammlung dann zu integrieren. Die Besonderheit am Pikmin ist, dass ihr aber nicht nur den Helden steuert, sondern eben auch eure Minions, sprich die Pikmins, ja, die es in verschiedenen Farben gibt. Jede Farbe der Pikmins hat besondere Eigenschaften. Da gibt es die roten Pikmins, die können quasi durch Feuer gehen, aber wenn die Wasser berühren, dann war's das. Es gibt auch die blauen Pikmins, die können ins Wasser gehen. Es gibt die Elektro-Pikmins, die können mit Strom und so weiter interagieren. Es gibt ganz frisch jetzt die Eis-Pikmins. Ziemlich cool. Die können Gegner zwar nicht stark bekämpfen, aber für kurze Zeit einfrieren. Oder wenn man genug davon hat und man schmeißt die zum Beispiel in einen Teich oder eine Lacke, ja, dann wird die eingefroren und ihr könnt mit den restlichen Pikmins, die nicht mit Wasser aber interagieren können, über dieses Hindernis drüber. Sprich, da hat man sich wieder was überlegt. Der eine oder andere sagt, ach, gibt es schon zu viel? Nein, ich finde, dadurch, dass es auch langsam und sicher eingeführt wird, ist es auch für Anfänger ein fantastisches Spiel. Ich habe wirklich viel Freude mit dem ganzen Spiel gehabt. Die größte Änderung am Spiel, ja, du konntest es ja auch schon spielen auf dem Event in Berlin, ist aber natürlich der Rettungshund Ochin.
Wie würdest du es sehen? Super süßes. Und den man lieb haben möchte. Und die Kamera wurde ja auch ein bisschen runtergesetzt, dass man näher am Geschehen und an den Pikmin dran ist. Also es ist
genau, jetzt nicht, es geht ein bisschen so in Third-Person-ISO-Perspektive hinein.
Ja, so ein bisschen weg von StarCraft und Warcraft.
Absolut.
Und,
ja. Aber ist gut, dass du es ansprichst. Aber man kann mit einer Einstellung auch die alte Kameraperspektive einnehmen. Also das ist, man kann Das ist auch schön, man kann sich das wirklich schön einstellen. Genauso, ja, wenn man schon bei Konfigurationen ist, ja, man kann sich auch wieder die Steuerung zusammenklicken, ja, sage ich mal. Ihr habt die Möglichkeit, über Controller zu spielen, aber ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, Bewegungssteuerung zu machen mit den Switch-Controllern, und das funktioniert wieder mal besser als damals auf der Wii sogar. Das macht durchaus Sinn, auch einfach über Bewegungssteuerung da eure Pikmins hin und her zu scheuchen. Nochmal kurz zu Ojin. Ojin ist ein bisschen auch das Schweizer Taschenmesser in dem Spiel, und darum muss man ihn nicht nur lieb gewinnen, weil er so niedlich ist, sondern der ist auch wirklich nutzbringend. Ja, er ist ein Reittier. Ihr könnt bis zu 100 Pikmins auf ihn aufladen und damit auch wieder Hindernisse überwinden. Aber er ist auch ziemlich stark, nämlich auch wieder, ich glaube auch wieder 100 Pikmins Stärke hat er, was natürlich im Kampf gegen Feinde hilft. Es hilft aber auch, ein Hindernis aus dem Weg zu räumen. Ihr könnt auch über Dinge damit rüberspringen, wo man normal nicht rüberkommt, und. Also das ist eine absolut schöne Erweiterung von dem Spiel, was auch schon mal auf dem ersten Blick, ich finde aber dann auch, wenn man länger gespielt hat, was bringt. Ihr habt diesmal nicht mehr die Notwendigkeit, Saft zu sammeln, unbedingt, ja, um den nächsten Tag in Angriff zu nehmen. Denn was weiterhin ist, ihr habt ein Zeitlimit, also sprich, ihr könnt während des Tages eure Aufgaben erledigen, müsst dann am Ende des Tages wieder zurück in die Heimatbasis. Ja, es ist wichtig, dass ihr wieder da seid. Das hat sich nicht geändert, aber ihr müsst jetzt nicht quasi einen neuen Tag freikaufen, um weiterzuspielen. Es gibt wieder, so wie in Teil 3 schon, die Rückspulfunktion, aber die müsst ihr jetzt nicht wieder machen. Also früher war es so, okay, du hast jetzt nicht genug Saft, dann musst du den ganzen Tag zurückspulen, obwohl eigentlich alles passt hat, bis auf ein, zwei Kleinigkeiten, dass du Saft eingesammelt hast. Und das hat, finde ich, den dritten Teil für mich doch dann manchmal ein bisschen in die Länge gezogen. Das bricht weg, ja. Was auch ist, ja, früher war es auch so, du hast nur Tagesmissionen und in der Nacht, da schlafen die Pikmins in der Basis. Diesmal gibt es auch die Möglichkeit, Nachtexpeditionen zu machen, wofür sogar eine eigene Pikmin-Sorte eingeführt wird, die leuchtenden Pikmins. Da sage ich mal, das macht Spaß, aber wartet euch dann nicht zu viel, dass das jetzt so richtige Nacht-Story-Arcs oder so sind, sondern die haben hauptsächlich die Sachen, dass ihr einfach Aufgaben erfüllt und ein paar Zusatzmissionen habt. Bringt Abwechslung hinein, drum eine coole Sache, aber jetzt nicht zu viel von den Nachtmissionen erwarten, was das schon deutlich mehr ist, und das ist leider im dritten Teil ja auch flöten gegangen, kommt jetzt wieder zurück von Teil 2, habe ich eh schon angesprochen, sind die Unterwelt-Levels, also ihr habt da so Gullideckeln, Straßendeckeln, wo ihr hinunterkraxeln könnt in Dungeons, ja, es sind im großen und ganzen Dungeons, wo ihr halt dann in Rettungsmissionen geht, in Kämpfe hineingeht, ja, oder auch in Dandori-Duelle, ja, wo dann plötzlich ein KI-Gegner, ein KI-Alien auftaucht und mit euch per Zeitlimit knackige Schatzjagden veranstaltet. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Da geht es nämlich nicht nur um Geschwindigkeit, sondern da geht es auch um Bastel, also um Logik, denn ihr müsst halt dann schon überlegen, mit welchen Pikmins ihr welches Hindernis wegräumt und überspringt, und dass ihr möglichst schnell möglichst viele Schätze bekommt mit den Pikmins, die ihr mithabt. Das ist eine coole Sache, die für mich auch nochmal eine deutliche Bereicherung war gegenüber dem Vorgänger.
Hat deine Tochter das Spiel gespielt?
Die spielt jetzt gerade den vierten Teil. Die hat vorher die zwei HD-Teile gespielt, die jetzt auch rausgekommen sind. Es gab ja jetzt Pikmin 1 und 2 plötzlich auch nochmal für die Switch. Mhm. Ich finde, ein super optimaler Zeitpunkt, nämlich einen Monat vor Release vom Vierer. Und so klein sind die jetzt nicht. Ja. Und deswegen spielt sie erst jetzt den Vierer. Ja, ich habe gehofft, ja, dass ich hier zuschauen kann, aber sie hat gesagt, nein, Papa, das spielst du. Ja, du schreibst den Artikel. Im ersten Linie habe ich gedacht, okay, das war jetzt, dann habe ich mir anders vorgestellt. Ja. Ich habe gedacht, ich schaue zu und hilfe eher im Multiplayer-Modus, da kommen wir dann eh noch dazu. Aber nein, deswegen habe ich echt den Vierer ziemlich solo gespielt. Und sie halt noch die HD-Teile, die auch wieder toll sind. Also wie gesagt, wer 1 und 2 noch nicht gespielt hat, gibt es für überschaubares Geld gerade in einer Collection, sogar im Handel. Also wer mich jetzt fragt, was soll er sich holen, holt euch den vierten Teil. Der macht wirklich vieles einfach nochmal deutlich besser. Vor allem auch technisch. Neue Grafik-Engine, Unreal Engine kommt zum Einsatz. Und das sieht man. Also der dritte Teil, der war ja ziemlich überwaschen. Den hat man ja rübergeholt von der Wii U. Heißt zwar Deluxe, aber die Engine war nicht mehr Deluxe, so viel muss man da leider sagen. Super Spiel, aber gegenüber den Vierer, das sieht einfach so knackiger aus. Also es ist einfach wirklich ein großer Sprung nach vorne, auch technisch.
Also mit der Steuerung kommt sie auch ganz gut klar, auch wenn sie ein bisschen jünger ist.
Ja, ja, also das ist überhaupt kein Problem.
Ja. Okay, nächste Frage. Ganz wichtig. Du hast es so salopp im Nebensatz gesagt, ne? Also wenn man irgendwie Feuer, Pigment ins Wasser wird, das war's, hast du gesagt. Das heißt, Pigments können immer noch sterben.
Ja, sie werden halt, sie kommen zum großen Pigment.
Sie werden hin in den Garten gebracht und dann gehen sie in den Urlaub für immer und kommen nie wieder zurück.
Ja, aber das aber drum, so wie du sagst, ja, das ist ja auch etwas, was Pigment ausmacht, ja. Ja. Ähnlich wie bei Pixar-Filmen. Nach einer Zeit, du hast ja extreme emotionale Bindung zu einzelnen Pigments. Und du leidest ja wirklich mit, wenn der mit so einem kleinen Schrei da nach Hilfe schreit fast. Also das ist drum der Hund ist ja wirklich ein Rettungshund auch. Also du freust dich ja auch, wenn die Pigments vielleicht noch in letzter Sekunde auf diesen Hund hinaufspringen und der reitet jetzt mit ihnen davon. Also das ist...
Sie können noch einen weiteren Tag leben, um für dich zu arbeiten.
Genau. Ja. Ja, das ist so hart, ja. Die wollen das ja. Das ist so wie die
Dusel bei den Fraggles.
Das ist so wie, du kennst doch, die Fraggles hast du geschaut, oder?
Was habe ich geschaut?
Fraggles. Von Jim Henson?
Fraggles. Nein.
Okay, dann kann ich jetzt das nicht bringen, aber Fraggles, auf alle Fälle für alle, die es kennen. Fraggles von Jim Henson ist eine Puppenserie, gibt es von Apple jetzt wieder ein Revival, aber hat es früher auch gegeben. Die Besonderheit, Jim Henson hat das damals kreiert, aber die Parts, also die Teile, wo Menschen mitgespielt haben, die sind für verschiedene Länder extra gedreht worden. Also in Deutschland gab es andere Schauspieler da als in Amerika, in England, Italien und so weiter. Aber egal. Und da gibt es ja nicht nur die Fraggles, sondern gibt es auch die Duser. Die Duser sind so ganz, also Fraggles sind kleine Puppen und dann gab es noch Duser, die noch mal kleiner sind und die bauen die ganze Zeit Konstrukte. Ja, so Brücken und Häuser und große Konstrukte halt. Und die Fraggles, ja, machen nichts anderes, als diese Konstrukte ständig zu zerstören, weil die essen das zu ihrem Vergnügen und dann gibt es eine Folge, die stellt sich die Frage, sind die Duser damit glücklich? Also da kommt dann eine von den Fraggles, von diesen Puppen, die eher so hippie-mäßig sind und sagt, hey, wir dürfen das nicht machen. Das sind unsere Freunde, wir zerstören ständig ihr Lebenswerk. Und hören auf, diese Konstrukte zu essen. Das geht halt dann komplett alles den Bach runter. Also das komplette Ökosystem bricht zusammen, ja. Und ja, also deswegen, die Pigments wollen das.
Die Pigments wollen für uns arbeiten. Okay, dann die nächste Frage. Ich habe es ja auf dem Event gespielt, wie du schon sagtest. Das war die Demo. Und bestimmt haben viele Zuhörer die Demo mittlerweile auch schon gespielt. Und so
unbedingt, wer es noch nicht gespielt hat, runterladen, spielen.
Richtig, ja. Ein Kritikpunkt, der sogar auch auf dem Event aufkam, witzigerweise, dass der Anfang des Spiels, daraus besteht die Demo, ziemlich langsam ist. Wie lange würdest du sagen, dauert es, bis Pikmin 4 für dich so richtig angefangen hat nach dem Tutorial? Wie lange dauert das ungefähr?
Ah, das ist eine gute Frage und die Frage ist auch, das würde ich auch so sehen, hast du vorher Pikmin 1, 2, 3 gespielt? Dann ja, dann ist es wahrscheinlich zu langsam. Das ist halt wieder dieses typische Nintendo will alle mitnehmen und bietet dir gar nicht an, viel zu überspringen. Ich würde mal sagen, also richtig cool wird es so nach 6 Stunden.
Okay.
Ja, aber es liegt aber nicht dran, dass man vorher nicht wirklich cool spielt. Das war jetzt vielleicht falsch. Also, das war jetzt nicht die Antwort. Also, die Antwort ist so circa eine Stunde. Würde ich schon mal sagen, dass dann bist du halt drinnen, hast du schon mehrere Pikmin-Gruppen und dann geht's auch los und dann versuchst du ja auch, und da, das ist ja auch eine Besonderheit an der Serie und das wird diesmal sogar nochmal mehr zelebriert, unterschiedliche Lösungswege zu gehen. Ja, weil es gibt halt einen Weg, da kommst du schnell zum Ziel, aber du verlierst richtig viele deiner Pigments. Und das am Anfang denkst du, okay, gehst du einen schnellen Weg. Nachher eben, wir haben eh schon über die emotionale Bindung gesprochen, versuchst du ja wirklich jeden von deinen kleinen Mitarbeitern, sage ich mal, da zu retten. Und dann gehst du andere Lösungswege. Und oft gibt's 3, 4 Lösungswege für das gleiche Problem. Eben mit Hund, ohne Hund, über den Teich oder was auch immer. Also es ist, wie gesagt, mit Kampf, gehst sneaky rundherum, dann brauchst du wieder andere Pigments mit. Das ist das Ding. Aber nach 6 Stunden geht's dann los mit Dungeons, geht's dann los mit den Nachtleveln und so weiter. Da entfaltet sich dann wirklich das ganze Potenzial dieses Spiels und du erkennst auch, wie viel Abwechslung dann doch drinnen steckt. Ja. Das würde ich würde sagen, 6 Stunden sollte ein Spiel auf alle Fälle geben, aber nach 1, 2 Stunden geht's los. Und ich finde aber die Demo trotzdem, wenn du die Demo so, ist ja einiges drinnen, du findest am Ende der Demo schon einiges an Content, wo du sagst, okay, du hast einen guten Überblick. Was mir, und das muss man auch ansprechen, was deutlich nicht so gelungen ist, finde ich. Aber das liegt auch an der Nintendo-Philosophie, was sie beim Multiplayer in letzter Zeit auch an den Tag legen, was gerade wenn du mit kleineren Kindern spielst, die bessere Variante ist. Aber leider, auch hier gibt es nicht die Entscheidung dafür. Was fehlt und im dritten Teil wirklich ausgezeichnet funktioniert hat, ist ein kooperativer Multiplayer. Ja, es gibt den in der Form wie im dritten Teil, dass du wirklich zwei Helden hast und mit denen gemeinsam mit doppelten Menge an Pikmins oder geteilten Pikmins, je nachdem wie du spielst, die Aufgaben löst, das ist nicht mehr vorhanden. Was halt drin ist, ist dieser Nintendo-Assistenzmodus, den wir schon aus diversen Spielen kennen, sprich einer spielt das Spiel, das kann das jüngere Kind sein, und du bist der Zweite zum Beispiel und du hilfst dem Kind dann nur. Aber das heißt jetzt nicht, dass du selber Aufgaben lösen kannst, sondern du kannst halt eingreifen in das Spiel. Macht jetzt weniger Spaß, vor allem wenn man zwei Erwachsene hat natürlich, ja, dann ist das überhaupt nichts, ja. Aber ist halt dafür da, dass du jüngeren Kindern oder schlechteren Spielern hilfst und das funktioniert dann wirklich, das funktioniert wirklich gut.
Hm. Also klingt doch nach einer guten Fortsetzung.
Genau, was es auch noch gibt, darf noch kurz ansetzen, dass das nicht so negativ ist. Was es auch noch gibt im Multiplayer, ist aber natürlich den Dory-Modus, den ich jetzt erst schon erzählt habe in den Dungeons, den kannst du auch gegeneinander spielen. Und das macht richtig viel Spaß, weil du kannst eben nicht nur gegeneinander 1-gegen-1 spielen, sondern du kannst auch mit einem Freund hier spielen, als Koop, ja, gegen ein oder zwei Aliens. Und das macht dann Spaß, weil dann musst du dich wirklich absprechen, wie du welchen Stein, welches Hindernis, welches Puzzle du löst, dass halt möglichst viele Schätze in euer Eigentum wandern. Und das ist wirklich mein Koop-Highlight in dem Spiel. Das kann man natürlich ausbauen und das macht sich auch ein paar Stunden Spaß, wenn man mit einem Freund mal vorm Fernseher sitzt. Aber ist halt kein richtiger Ersatz für einen richtigen Koop-Modus.
Hm. Wir haben ja schon die Verkaufszahlen ein bisschen angesprochen und wir sehen ja auch zum Beispiel, dass für Metroid Prime die Switch ja wirklich sehr viel geleistet hat. Der erste Remaster-Teil ist ja wirklich sehr gut angekommen, hat sich sehr gut verkauft. Und vielleicht jetzt auch mit Metroid Prime 4, wenn der mal denn mal erscheint, gibt es wirklich so ein richtiges Revival der Metroid Prime-Serie. Glaubst du, dass dieser Titel endlich zum dem Erfolg führt, den Miyamoto schon seit Jahrzehnten sich herbei wünscht und dabei sehnt, der aber noch nicht gekommen ist? Glaubst du, dass das jetzt mit Pikmin 4 auf der Switch endlich soweit sein wird?
Also, mich würde es nicht wundern, wenn wir wieder die Meldung kriegen in ein paar Tagen, das ist das schnellstverkaufteste Pikmin in England ever oder so. Ja. Aber Nintendo ist es ja immer schwer, welche Zahlen bekommst du. Bekommst du nur die Retail-Zahlen, bekommst du alle Zahlen. Ja, das ist ja bei du kannst es ja oft gar nicht vergleichen. Ja. Jetzt kann man vor ein paar Tagen wie die GfK-Zahlen europaweit. Ja. Und Nintendo ist dann in der Liste von den Top 10, ich glaube 4 oder 5 oder 6 Mal vertreten gewesen. Liegt aber nicht nur dran, dass die Spiele wirklich gut verkaufen, ja, sondern liegt auch dran, dass Nintendo natürlich der Hersteller ist, der einen sehr hohen Anteil an Retail hat. Mhm. Ja, also viele Leute holen sich die Spiele auf Modul noch, auf anderen Konsolen sinkt das rapide, dann ist der PC auch noch drinnen, da ist es ja non-existent eigentlich im Großen und Ganzen. Das ist schwer zu sagen. Wenn ich jetzt nur von der Shock 2 Bubble sehe, es gab jetzt, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, eine Aktion. Ja. Ich muss in Deutschland auch sein, weil es ist auch ein großer Versandhändler, der das auch macht, nicht nur der Flächenmarkt. Und mit einem guten Preis, mit einem wirklich guten Preis, jetzt zum Start von Pikmin 4. Und das wird gut bestellt. Also es wird gut bestellt über unseren Affiliate-Link, aber ich sehe auch, dass die Leute sonst das Spiel kaufen. Ich habe, glaube ich, noch nie mitbekommen, dass Pikmin jetzt so einen Run hat zum Start in unserer Community. Mhm. Aber ist wirklich anekdotisches Wissen und Bubble-Wissen natürlich, ist schwer zu sagen. Ich glaube aber trotzdem, es wird das bestverkaufte Pikmin sein, weil das 3er war auf der Wii U und gab es natürlich dann das Deluxe, aber das ist halt das erste auf der Switch, einer Plattform, die voll im Saft steht und das wird schon gut gehen.
Ja, wir werden die Zahlen ja beim bei der Aktionärsversammlung hören. Und Pikmin Bloom ist jetzt vielleicht nicht Pokémon Go 2.0 geworden, aber durch Pikmin Bloom haben mehr Leute von Pikmin erfahren, die vorher noch nie Pikmin gespielt haben. Von daher,
Und in Smash Brothers hast du ja gesagt, in Smash Brothers sind sie auch drin.
In Smash Brothers sind sie drin. Also, nachdem der Mario-Film ja auch super erfolgreich war, da ist der Gedankengang zu einer Pikmin-TV-Serie oder sowas, die eher auch kindergerichtet ist, gar nicht so weit entfernt. Also, es würde mich schon sehr wundern, wenn Pikmin 4 so das letzte Pikmin-Ding ist, das wir sehen werden.
Hier nochmal die Empfehlung. Der Konstantinus hat es erst angesprochen. Habt ihr Kinder vor allem, ja? Geht auf die Nintendo YouTube Channel-Seite. Ich weiß gar nicht, ob es noch in Deutschland auch drin ist. Wahrscheinlich auch in Deutschland, also in Nintendo.de, aber nicht die amerikanische Nintendo-YouTube-Seite. Und schaut euch diese 3-4 Kurzfilme an. Sind fantastisch. Gerade für Kinder dauern immer so 4-5 Minuten. Sind wirklich schöne Animationsfilme. Auch qualitativ noch immer sehr schön.
Ja gut, wenn Nintendo was macht, dann versuchen sie es richtig zu machen.
Auf alle Fälle. Ja, ich habe, glaube ich, nichts mehr auf meiner Liste, was ich so großartig zum Erzählen habe. Ist einfach ein wirklich schönes Spiel. Ist total niedlich, schöne Musik, schöne Gartenatmosphäre. Ist einfach ein ideales Spiel so für Frühling, Sommer. Macht Spaß.
Genau zum richtigen Zeitpunkt.
Ja. Nein, vor allem ist es ein Ferienspiel. Ja, wenn einfach ein Spiel für eure Kinder auch sucht, ja, wo es wirklich mal so richtig, wo der Puzzle-Faktor auch ordentlich hoch ist. Ja, es ist halt nicht ein, es ist wirklich ein schönes Spiel. Das ist einfach komplett was anderes. Und deswegen, glaube ich, haben wir auch Pikmin. Weil Nintendo möchte ja als Publisher, auch als Spielentwickler ja auch ein breites Portfolio haben. Weil dann sonst passiert ja genau das, was am 3DS dann war, wo am Schluss halt hauptsächlich noch Jump'n'Runs umgesetzt wurde. Klar, man hat eine Plattform gehabt, die in der Zielgruppe natürlich jünger wurde. Ah, Switch Lite hat es ja noch nicht gegeben. Sprich, Kinder haben oft einen 3DS bekommen, große Bibliothek, günstigere Spiele. Und dann gab es ja wirklich noch 2-3 Jahre immer wieder frische, neue Spiele von Nintendo, die aber hauptsächlich natürlich Jump'n'Runs waren. Und da glaube ich halt, dass Nintendo auch ein Strategiespiel haben möchte. Und ich kann natürlich jetzt wieder sagen, ja, unsere Zielgruppe, für die wir jetzt auch diesen Podcast machen, ist natürlich älter. Und ich sage einfach, ich habe viel Spaß mit Pikmin 4 gehabt. Das ist ganz ehrliche Meinung. Und man kann auch ordentlich herausfordern, das Spiel. Man kann sich auch selber entscheiden, ja, auch welche Route man geht. Ja, weil ich habe ein paar Reviews jetzt dann auch gelesen nachher noch, wo halt wirklich auch bemängelt wurde, dass es zu leicht ist. Und klar, wenn ich den leichtesten Weg gehe, dann kann das Spiel auch leicht sein. Aber ich kann mir ja auch selbst da die Aufgabe stellen, mit möglichst wenigen Verlusten da dieses Spiel zu Ende zu bringen. Und dann wird das verdammt knackig. Also da habt ihr auch als Erwachsene eine Herausforderung. Aber, um jetzt diesen Satz auch wieder zurückzubringen, das zeigt das Tutorial, das zeigt der Koop-Modus, der drinnen ist. Ja. Nintendo hat natürlich immer die Kinder als Zielgruppe auch drinnen. Nicht immer, gibt natürlich Ausnahmen. Wir wissen, gibt Spiele, die sich hauptsächlich an erwachsenes Publikum auch von Nintendo immer wieder gerichtet haben. Aber das ist ein Spiel, das durch den Niedlichkeitsfaktor für die ganze Familie ist und natürlich dann auch bewusst für jüngere Spieler mit eingeplant ist. Also das kann man da gar nicht wegdiskutieren.
Klingt doch alles ganz rund.
Sehr fein. Konstantinos, dann sage ich vielen Dank für deine Zeit und das schöne Gespräch über Pikmin und freue mich, dass wir uns hoffentlich bald wieder hören. Spätestens, ja, das Versprechen muss ich jetzt wieder abbringen.
Ich weiß jetzt schon, was kommt.
Ja, weil wir haben da was vor im Dezember, ja. Aber vielleicht schon früher, denn es kommt ja auch der Schocktober, also vielleicht schon früher, aber im Dezember hören wir uns spätestens wieder.
Okay, ich versuche schon fleißig TV-Serien und Filme zu schauen, um irgendwas auf zu erzählen zu haben.
Ja. Schaust einfach noch die Pikmin-Cartoons nochmal an.
Richtig, das wird so mein Pick werden, ja, die Pikmin-Kurzfilme.
Er hört die Angst beim Konstantinos, aber er kommt uns da nicht raus, spätestens im Dezember wieder. Konstantinos, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ich bedanke mich ebenso. Ciao, ciao.